Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Wir sprechen hier jede Woche über den Kinder- und Jugendfußball. Die sind also der perfekte Podcast für Fußballtrainer, Jugendtrainer, Kinderfußballtrainer, für Spielerinnen manchmal auch für interessierte Eltern oder auch für Jugendleiter. Und mir gegenüber sitzt wie jede Woche der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bevor wir reinstarten in die zwei inhaltlichen Themen, hast du schon angekündigt, hast du eine kleine Anekdote von unserem vor zwei Wochen unserem Workshop bei einem Verein. Da waren wir nach langer Zeit mal wieder gemeinsam. Ich musste ein bisschen früher gehen, denn, kleiner Teaser, ich habe einen Videodreh gehabt mit einer Nicht-Fußballmannschaft, sondern einer anderen Sportart. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen bei uns auf Instagram. Wir machen was gemeinsam mit den Hamburg Towers. Da wird es bald Basketball-Videos geben, die sehr, sehr ähnlich sind wie unsere Fußball-Videos. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, ich musste früher gehen vom Workshop. Sakko, du warst ein bisschen länger da. Erzähl doch mal deine Anekdote, um was es da geht.
Dieser Verein mit dem Sportgelände befindet sich quasi in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Das sorgt dafür, dass in regelmäßigen Abständen da Flugzeuge drüber fliegen und das für eine Lautstärke auf dem Platz sorgt, dass es unmöglich macht, da noch irgendwas zu erklären oder die verbal zu erreichen, die Spielerinnen und Spieler. Was super interessant war, wir hatten es dann auch mit den Trainern des Vereins, war so das Thema, es ist die natürliche Grenze, die für deine Coachingzeit gezogen wird. Also du bist nicht in der Lage, 5 Minuten dort am Stück was zu erklären, denn alle 3 Minuten fliegt ein Flieger vorbei und du musst halt für 1 Minute unterbrechen. Und ich habe das dann auch quasi am eigenen Leib erfahren, weil ich ja Inhalte an die Trainer vermitteln musste. Und du siehst den nächsten Flieger schon kommen und weißt, okay, jetzt ich muss in 15 Sekunden zum Punkt kommen, weil danach ist erstmal die Aufmerksamkeit weg und die Spannung fällt sozusagen ab. Und das war sehr interessant. Dadurch ist man, glaube ich, pointierter in dem, was man erklärt. Man bringt es mehr auf den Punkt und in Summe redet man deutlich weniger. Ein sehr angenehmes Setting, wie ich finde. Für jeden Dorftrainer, der denkt sich jetzt natürlich, meine Kinder gucken dann nur noch nach Flugzeugen. Aber man muss ja sagen, wenn du das jeden Tag hast, dann ist ja der Reiz des, oh guck mal, da ist ein Flugzeug, geht ja schon stark verloren mit der Zeit. Was dazu geführt hatte, dass wir dieses Coaching-Thema nochmal aufgegriffen haben. Und da habe ich von einem anderen Verein, wo wir ein Beratungsprojekt haben, erzählt, wie die das lösen. Weil wir, ich glaube, wir hatten auch schon mal die Einsendung bekommen. Ich weiß nicht, ob wir sie behandelt haben. Also wie man sich selbst reguliert als Trainer. Weil man oft dazu neigt, zu viel zu coachen, dann auch im Wettkampf und im Training selbst ständig anzuhalten. Und für sich selber hat man so die Erkenntnis, eigentlich ist es zu viel, ich sollte das lassen, aber ich bekomme es halt einfach nicht gebacken. Ich erwische mich dann trotzdem jedes Mal, wie ich dann anfange, nochmal zu erklären und nicht aufzuhören. Da war dann die Frage, wie schaffe ich das für mich selber, wenn ich nicht dieses Regulativ von außen habe, indem ich einem Co-Trainer oder einem Elternteil die Aufgabe gebe, mich daran zu erinnern oder mich mal zu filmen und so. Und da hat mir dieser Verein erklärt, wie die es mit ihren Trainern schon gemacht haben. Ich habe es geframed mit dem Begriff Coaching-Steine. Also zu sagen, du bekommst 3 Steine in die rechte Hosentasche. Und die kannst du verwenden, um das Training um das Training zu pausieren, um etwas zu coachen. Also klassisches Mannschaftscoaching eben, so Start-Stopp-Spielmäßig, okay, stopp, dann wird irgendwas Größeres erklärt. Und dann muss ich aber für diese Unterbrechung, für die erste Unterbrechung, einen Stein aus meiner rechten Hosentasche nehmen und in die linke Hosentasche stecken. Und das Ganze kann ich 3-mal machen. Weil dann sind in der rechten Hosentasche keine Steine mehr. Und das bedeutet für mich, Coaching ist vorbei. Finde ich eine super coole Lösung, weil es mir direkt selber, ich brauche niemanden dafür, dieses Feedback gibt. Und ich werde dadurch deutlich selektiver in meinem Coaching, weil ich ja weiß, dass ich nur 3 Dinge habe. Und dann neige ich dazu, abzuwarten für einen Moment, um mich zu fragen, ist dieses Coaching jetzt einen Stein wert, ja oder nein? Und wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, doch nicht, vielleicht schaffe ich das eben simultan zu lösen oder mit einem Spieler im direkten Gespräch zu lösen, dann spare ich mir sozusagen meinen Coachingstein, meine Steinunterbrechung und verwende dafür eine andere Art des Coachings oder verzichte auf das Coaching in dem Moment. Fand ich eine charmante Lösung. Ich habe es den Trainern vorgestellt, die fanden es cool. Zwei haben gesagt, sie wenden es sofort im nächsten Training an, weil sie genau dieses Problem bei sich haben.
Ist aber ein Kunstrasen, den die da haben. Ich glaube, die müssen sich ja was anderes überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, wie man sich das quasi selber nochmal, abgesehen von dem Stein, visualisiert.
Ach, ja, und ein Stock oder drei.
Ja, weiß ich nicht.
Ist doch scheißegal, was du mitnimmst.
Hütchen. Also, ich habe mir überlegt, Hütchen. Also idealerweise trainiert man ja sowieso in der gleichen Ecke immer. Und man legt sich irgendwie vier Hütchen hin und darf die nur, also irgendwas mit Hütchen, irgendeine Regel, vier weiße, und man hat aber auch vier rote, und dann legt man jedes Mal, wenn man gecoacht hat, legt man was Rotes hin, ein rotes Hütchen hin, aber ist auch nicht gut.
Nee, ist auch nicht gut, und da finde ich eine Lösung, die ich bei mir am Körper finde ich tatsächlich entspannter. Mir fällt jetzt nur ein, dass ich theoretisch, also mit deiner Regel könnte ich ein weißes und ein rotes Hütchen neben jeden Aufbau setzen. Also ich habe zum Beispiel vier Übungen und neben jeder Übung gibt es immer noch ein weißes und ein rotes. Das heißt, ich habe pro Übung einfach nur einen Stopp. Und diese Hütchen, die neben der Übung liegen, sollen mich einfach nur nochmal daran erinnern, okay, ich habe ein Coaching. Also eher so eine visuelle Erinnerung. Da finde ich es dann ganz cool, aber also weißt nicht, dass ich anfange zu unterbrechen und vergesse, die Steine von der einen in die andere Hosentasche zu stecken, weil hat es natürlich keinen Effekt. Da finde ich sowas, das auf dem Boden liegt, das in der Übungsnähe liegt, wo ich vielleicht auch dran bin, ganz cool. Plus könnte ich aber auch die Mannschaft instruieren und sagen, hey Leute, ich will euch kicken lassen. Das weiße Hütchen hier zeigt an, ich habe ein Coaching für diese Übung. Oh, ich könnte sogar damit spielen und sagen, wir haben eine größere Spielform, die lassen wir halt 25 Minuten spielen, weil ich einfach an einem größeren Thema vielleicht dran bin. Und da habe ich zwei. Aber klar ist immer, jedes weiße Hütchen zeigt an, wie viel Coaching-Unterbrechungen ich mir gebe. Dann lebe ich lege keins ans Warm-up, ich lege keins ans Fangspiel und am Anfang lege ich vielleicht noch eins ans Abschlussspiel und irgendwann höre ich aber auch damit auf. Das wäre eigentlich ganz geil.
Ich habe eine viel geilere Idee. Also das geht nur mit älteren Mannschaften, mit einer F-Jugend geht's nicht. Aber man macht es mit den Hütchen und man bespricht einmal kurz ja im Kreis irgendwie, was ist jetzt geplant. Und man hat vier Hütchen, aber die Mannschaft darf bestimmen, wie viele der Hütchen in welcher Übung sozusagen verwendet werden dürfen. Also, oder man bespricht das bei einer älteren Mannschaft mit dem Kapitän und noch irgendjemand, der ein bisschen was in der Birne hat. Und dann darf der sozusagen entscheiden, wird alles für die größere Spielform verwendet an Coaching. Dann darf der Trainer das da dreimal machen. Soll er uns jetzt in Ruhe lassen bei der Anfangsspielform? Soll er uns nur im 1-gegen-1 coachen? Das fände ich irgendwie mal witzig, wenn man da irgendwie eine Struktur reinbekommt, dass sozusagen die Mannschaft mitbestimmen darf, wann gibt es expliziten Input und wann nicht. Also mit der F-Jugend geht das nicht.
Interessanter Gedanke. Ich glaube, man kann es mal einstreuen, aber wenn ich jetzt an dich denke und aber auch an mich, also wenn der Trainer mir diese Wahl offen lassen würde, würde ich sagen, ja, alle vier beim Warm-up. Und dann geht er uns nämlich nicht mehr auf den Sack und wir können einfach eine Stunde durchkicken, ohne dass es Unterbrechungen mit seinem Gelaber gibt.
Du siehst es sehr defizitorientiert. Ich sehe es eher es ist ein Spiegeln aus der Mannschaft, aus der Spielerschaft raus. Wo brauchen wir denn jetzt momentan Input? Deshalb sage ich ja, es ist glaube nichts.
Okay.
Nichts ja, für.
Vielleicht Bundesliga.
Da glaube ich auch wiederum nicht. Eine clevere D-Jugend oder so.
Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten angeboten. Ich fand es nur cool, es hat mich beschäftigt tatsächlich auch danach mit diesem, da kommt halt ein Flugzeug und du hast 60 Sekunden Lärm auf dem Platz. Also mich hat es zum Beispiel mehr getriggert als die Spieler selbst, die es einfach schon seit Jahren kennen. Und mir ist jedes Flugzeug ist mir aufgefallen. Also es gab nicht einmal, dass ich nicht dran gedacht habe, aber schon wieder. Sondern jedes einzelne Mal. Ich glaube, deswegen war das dann so prägnant, weil auch eine Übungserklärung ist genau das Gleiche. Neue Übung, da kommt ein Flugzeug und du musst halt entweder warten oder du schaffst es in dieser Pause, das so auf den Punkt zu bringen, dass du loslegen kannst.
Ich hatte ja mit einem Trainer darüber auch gesprochen, der hat die U17 gemacht. Der hat gesagt, er ist auch neu dazugekommen zu dem Verein am Anfang von der Saison und er filmt seine Spiele. Und der hat gesagt, im Spiel ist es für ihn im Großfeld natürlich der absolute Killer, weil er dann irgendwann sein Coaching nicht mehr reinbringen kann, weil er dann, er coacht zwar selber rein, aber er hat dann nach den ersten zwei Spielen gemerkt, auf der Tonspur, da kommt sowieso nichts an, weil man ihn nur ein Dröhnen hört. Und also sehr, sehr limitierend für ihn. Ich fand, ich habe die erste Praxiseinheit ja gemacht noch. Ich fand es auch sehr, sehr stressig für mich. Ja, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn ich da 25 Bambini-Kids oder so bei Zaum halten muss, die dann auch die ganze Zeit noch nach oben gucken. Das schon tough. Wir hatten es ja auch bei unserem Videodreh mit dem FC St. Pauli, waren wir auf dem Profigelände, da ist es ja ähnlich. Jetzt frage ich mich auch, wie das überhaupt möglich ist, dass die in der Einflugschneise vom Flughafen trainieren. Fand ich als ein sehr, sehr störendes Element auf dem Fußballplatz und in der Wohngegend nebendran sowieso.
Weißt du, was auch witzig wäre, wenn man der Lautstärke eine Aufgabe zuordnet? Gibt ja dieses Aufwärmspiel, wo quasi alle durcheinander laufen in so einem Quadrat und du hebst die Hand und zeigst 1, 2 oder 3 mit den Fingern an. Und 1 ist, jeder geht in Zeitlupe. 2 ist, jeder läuft normal, dribbelt mit dem Ball. Und 3 ist maximales Tempo. Und die müssen quasi immer wieder auf die Hand schauen, um zu gucken, welche Zahl gerade angesagt ist. Und ich überlege gerade, ob man, also sobald ein Flugzeug drüber fliegt, ist immer maximales Tempo. Und danach wieder normal. Und dann ist wieder maximales Tempo. Ob man sowas irgendwie einstreuen könnte, damit es eben nicht mehr nervt, sondern vielleicht irgendeine Funktion bekommt sogar.
Gibt bestimmt noch den einen oder anderen Verein, der das Problem hat. Nicht nur da, wo wir waren, gibt ja ein paar mehr Flughäfen. Gerne aber auch mal das ausprobieren, was Sako mit den Steinen oder ich mit den Hütchen als Ideen habt. Gebt uns da gerne Feedback. Und lasst uns mal in den zweiten Teil der Folge, der Episode reingucken. Und zwar gab es wieder eine Nachricht. Ich lese die vor, nicht in Gänze, nur in Auszügen. Das zweite Anliegen, also es gab mehrere Anliegen, das dritte Anliegen werden wir auch noch thematisieren, aber da gibt es noch eine Folgenachricht, da warte ich noch auf eine Ausführung. Das zweite Anliegen ist etwas komplizierter. Als Vorabinfo, wir sind ein reiner Breitensportverein, meine Jungs, 2011er Jahrgang, trainieren schon das zweite Jahr mit eurer Methode, das Training aufzuziehen. Also die 5 Phasen für das Training setze ich zu 95% um. Also immer so ein Warm-up, Coming-in mit Chaosball oder irgendeiner Torschussform, dann Fangspiel, dann 1 gegen 1, dann sowas wie Einlaufen und dann ein Abschlussspiel, meist irgendwie ein 5 gegen 5 oder und auf der anderen Seite ein 2 gegen 2. Wir trainieren ganz normal 2-mal die Woche und am Wochenende gibt es die Spiele. Für die Jungs war es echt ein Erfolg, dadurch besser Fußball zu spielen. Ich finde das ganze Spiel nun viel flüssiger. Dann erzählt er noch, wie cool er unsere Prinzipien und Herangehensweise findet. Das spare ich jetzt mal aus und springe zum Teil zu. So, jetzt zur Frage. Die Spieler haben seit ein paar Wochen, Zeitraum die letzten 4 Wochen, doch gehäufte muskuläre Probleme. Einmal Muskelfaserriss, einmal Schmerzen im Muskel an der Leiste, einmal verhärteter Abduktor außen am Oberschenkel. Danke dafür, ich habe Sportwissenschaften studiert. So, dass die Spieler teilweise wochenlang dass die Spieler teilweise wochenlang nicht spielen können. Jetzt zur Frage: Kann das mit dem Training zusammenhängen, welches durchaus intensiv ist, und kann ich das mit diversen Übungen, Stichwort 11 Plus, verbessern? Oder habt ihr noch eine andere Idee? Ich würde halt meinen Jungs da auch gerne helfen wollen, ohne dass sie zum Physiotherapeuten dafür müssen. Wie siehst du das, Sabo?
Was ich mich da direkt gefragt hatte, ist, wo sind die muskulären Probleme aufgetreten das erste Mal? Also hat er eine Trainingsform gemacht und dann haben die sich verletzt oder ist jedes Training einer ausgefallen mit Hutsiri? Das kommt, finde ich, nicht ganz klar raus, weil das Thema ist, da kommt jemand und sagt, ich kann nicht zum Training kommen, weil ich mich gezerrt habe. Das sagen ja dann die Kinder. Hab mich gezerrt. Jetzt haben wir ja gar keinen Überblick irgendwie über das Setting. Der trainiert zwar in Anführungszeichen nur 2-mal, das ist ja jetzt eine D-Jugend vom Alter her, wenn mich nicht alles täuscht. Und was machen die sonst noch? Also ist es im Schulsport passiert, weil der Schulsport nicht adäquat ist, spielen die noch eine andere Sportart darüber hinaus? Das kann ich alles nicht einschätzen, deswegen finde ich das nicht so klar zu beantworten. Weil ansonsten an einer Überlastung mit 2-mal die Woche Training kann es definitiv nicht liegen. Also Warm-up hin oder her, die sind jetzt in der Altersstufe, ich weiß nicht, was für ein Verein es ist, wie die Kinder dann da hinkommen, aber er schreibt ja auch von Coming In und also was ich irgendwie einen coolen Begriff finde auch, um das nicht so zu versportlichen, dass wir ein Warm-up machen, sondern auch eben dieses psychologische Ankommen. Und er spielt ja schon Warm-ups. Also es ist ja nicht so, dass er direkt mit einer Torschussform beginnt oder mit Sprints über einen halben Platz. Deswegen würde ich einfach mal aus dem Bauch raus sagen, an dem Aufbau des Trainings per se liegt es nicht. Und würde jetzt angucken, diese Kinder, die sich verletzt haben, also was ist denn ihre sonstige Belastung? Da haben wir ja oft nicht so richtig ein Gefühl dafür. Und es ist aber also die beste Möglichkeit, eigentlich ein 11-Plus-Programm einzuführen jetzt aktuell. Also zu sagen, hey Jungs, ihr seht, also es kann halt passieren. Und damit es halt nicht passiert, also ich weiß nicht, wie viel ihr euch sonst bewegt, was ihr sonst so treibt an dem Tag auch, aber dass das einfach nicht mehr passiert und dass wir im Training aber Vollgas geben können, ab sofort. Und die sind ja in der D-Jugend alt genug, wie ich finde. Einmal das 11-Plus-Kids-Programm für die Kinder eingeführt, 2-3 Wochen vielleicht sogar halt begleitet jedes Mal vor der eigentlichen Trainingszeit und dann individuell, und ich hatte ja schon mal die Regel erklärt, kein Ball ohne 11-Plus. Also sie müssen auf den Platz kommen, die sagen mir Hallo, dann machen sie...
Kein 11-Plus ohne Ball.
Nee, die sollen, also nee, die Idee ist nicht aufs Tor fransen, so. Ohne dass ihr das Programm gemacht habt. Das ist die Idee. Heißt, Ablauf ist, ihr kommt, sagt mir Hallo, dann weiß ich, dass ihr da seid. Und ab dem Zeitpunkt sind sie offiziell ja auch in meiner Obhut. Dann macht ihr das Programm irgendwo auf dem Platz, dann dürft ihr mit dem Ball machen, was ihr wollt. Und wenn du halt Punkt Trainingsbeginn kommst, dann verpasst du halt die ersten 5 bis 10 Minuten des Aufwärmspiels, weil du noch dein Programm machen musst. Und dann ist es jedem in seiner Verantwortung zu sagen, hey, okay, Training beginnt um 17 Uhr, heißt, ich muss 16:45, 16:50 da sein, weil ich muss das Programm noch machen und dann umsetzen. Und klar muss ich, entweder ich oder ein Co-Trainer, ein Auge drauf haben, dass sie es halbwegs ordentlich machen. Aber ich würde da immer auch an die Jungs appellieren oder an die Mädels. Und diese Verantwortung kann ich übergeben in dem Alter, da bin ich mir relativ sicher. Und dann wäre ich, wie ich denke, fein raus, weil mit zweimal Training, wie gesagt, wenn ich ein Warm-up drin habe, dann muss ich daran nichts ändern, heißt, es passt alles. Da ist der Trainer nicht schuld. Und jetzt kann ich aber die Prophylaxe vielleicht übernehmen, die an anderer Stelle zu kurz kommt, sei es im Schulunterricht oder in anderen Sportarten, wo auch immer die Kinder sich dann vielleicht verletzt haben könnten. Dann baue ich das mit ein und gebe denen dadurch noch ein Tool mit, das sie vielleicht auch in den anderen Sportarten benutzen können. Und da ist es ja wirklich so, dass es einfach die Verletzungshäufigkeit verringert, wenn es angewendet wird. Das wäre jetzt mein Tipp, meine Empfehlung.
Das ist ja auch dann die Frage, wie viel macht das, was ich denen anbiete, dann wirklich aus in ihrem Alltag? Und also angenommen, für mich hört sich so ein bisschen an, als ob die ein bisschen ambitionierter sind. Dann kann es natürlich sein, dass die Jungs noch irgendwo in eine Fußballschule gehen oder noch irgendwie für sich trainieren oder den ganzen Tag mit anderen auf dem Bolzplatz sind, was ja prinzipiell gut ist. Dann wird aber die Belastung relativ einseitig. Und das ist halt genau in diesem Altersbereich ein schwieriges Thema. Und wenn ich halt viel sitze und wenn ich nicht sitze, aber eine intensive Belastung durch Training oder Fußballspielen habe, dann kann es halt sein, dass ich da gewisse Disbalancen bilden, beziehungsweise gewisse Verkümmerungen im Hüftbereich. Und da gilt es dann eben, Prophylaxe, so wie du sagst, zu betreiben oder eigentlich vorher schon das auszubilden. Und dann muss halt jeder für sich selber wissen, wo habe ich Probleme und muss ich was dagegen tun. Was ich dagegen tun kann, da kann ich denen helfen, nämlich mit dem 11-Plus-Kids-Programm. Wann und wie ich das mache, kann ich auch mal mitgeben, aber die Umsetzung selber kann ich nicht nur aufs Training beschränken, sondern das wird nur zu Erfolg führen, wenn da jeder Einzelne für sich das abends macht, so wie es dann am Ende des Tages auch bei NLZ-Spielern ist. Klar, die haben dann irgendwelche anderen Überlastungsstörungen, aber so wie ich das jetzt auch raushöre, auf dem Niveau ist es der eigene Antrieb der Spieler. Ich kann den 11-Plus mitgeben, aber ich kann sie jetzt nicht durch zum Beispiel Physiotherapie oder so komplett davor schützen. Das auf keinen Fall.
Mir fällt da jetzt noch ein, weil ich weiß nicht, wie viele dann davon zum ersten Mal hören, aber 11-Plus und 11-Plus Kids, also zwei Warm-up-Programme der FIFA, die da ausgearbeitet und wissenschaftlich begleitet wurden in ihrer Effizienz quasi zur Verletzungsprophylaxe, haben wir bei uns auch auf der Plattform. weil wir festgestellt haben, dass es kein einziges Video-Tutorial dazu gibt, sondern eben nur diese PDF-Dateien. Jetzt haben wir die PDF-Dateien genommen und dazu aber halt mit dann Kids in verschiedenen Altersstufen die Formen, Bewegungsformen gefilmt. Das wurde mal komplett gefilmt. Heißt, so könnte man jetzt einfach mit dem iPad mal auf den Platz gehen, mit dem Smartphone und den Kids dann die Übungen als Video zeigen, dann können sie es nachmachen. Da sind dann ja auch die Coaching-Punkte und die Bewegungsmuster mit drin. Das nur als Service von uns.
Die dritte Frage, wie gesagt, werden wir vielleicht nächste oder übernächste Woche besprechen. Wurde noch nicht weit genug ausgeführt. Ich habe noch um ein bisschen mehr Kontext gebeten. Deshalb gibt es die beim nächsten Mal. Kommen wir zum letzten Thema, Sakko. Und zwar haben wir wieder eine Problemstellung, um die wir uns kümmern. Und die Problemstellungen selber, die drehen sich ja um Antworten von Jugendleitern, aber auch von anderen Akteuren im Fußball, die wir im Rahmen eines Projekts erhoben haben. Und eine der Antworten war voll, oder eine der Fragen beziehungsweise Probleme, Herausforderungen war: Wie schaffe ich es, im Verein sehr konservative, aber dann für den Verein wichtige Leute für neue Ideen zu begeistern? Heißt, ich bin jetzt irgendwie eine Truppe von hoffentlich 1, 2, 3, 4 Mitstreitern, die irgendwas bewegen möchten. Und dann habe ich eben diese Vereinsstruktur, wo ich Leute habe, die das seit 40 Jahren machen, seit 30 Jahren, die also sehr, sehr konservativ sind dann manchmal, weil es einfach nicht mit der Zeit gehen möchten. Wie schaffe ich es da, eigene Ideen jetzt gar nicht, also sowohl aufs Sportliche bezogen, aber auch aufs Strukturelle reinzubekommen, dass sich was bewegt im Verein, ohne dass ich die Konservativen vielleicht verliere oder ich die Entscheidung treffen muss, okay, dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die aus dem Verein raus. Weil das, was sie tun, hat ja eine Konsequenz und die Herausforderung ist ja nicht ohne Grund gestellt worden, beziehungsweise besprochen worden und angesprochen worden. Wahrscheinlich führt es zu negativen Effekten. Also Sachen werden nicht angepasst, neue Ideen werden nicht umgesetzt. Man geht so ein bisschen driftet ins Negative ab. Und wie kann ich also mit konservativen Menschen im Verein umgehen, die neue Inhalte, neue Ideen von anderen Personengruppen prophylaktisch oder provisorisch abwinken und sagen, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Hast du da Ideen?
Also die Frage ist halt sehr groß und breit. Das Problem ist, diese Veränderung, auf welchen Bereich bezieht die sich? Also sprechen wir über Themen, die Finanzen betreffen. Also ich will was verändern, das kostet Geld. Riesenthema, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, wir wollen irgendwie im Training jetzt was ändern, ist das okay. Weil da kann ich mir vorstellen, ist der Widerstand von den Funktionären deutlich geringer, weil sie sich da eh kaum einmischen. So, nee, Moment, wir spielen das 1-gegen-1, aber so, das wird ja nie jemand sagen. Heißt, alles, was kein Geld kostet, ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem in der Anpassung und Änderung. Zumindest nicht, was die Freigabe auf einer Funktionärsebene betrifft. Also sei es Jugendleitung oder Abteilungsleitung oder Vorstandschaft. Da ist es ja mehr ein, ich überzeuge meine Mitstreiter, also meine anderen Trainer, dass wir jetzt ab sofort anders trainieren wollen, und zwar flächendeckend im Verein. Das ist aber, glaube ich, nicht die Frage, sondern es bezieht sich ja eher, also um irgendwie so eine Form von Freigabe und Unterstützung auf Funktionärsebene, oder? Verstehst du es auch so?
Ja.
Okay. Okay, das heißt, wir konzentrieren uns jetzt quasi auf die Fälle, die mit einem finanziellen Investment zu tun haben, wo entweder Jugendleitung überzeugt werden muss, Geld aus der Jugendkasse, wenn es sowas gibt, freizumachen, oder wo der Jugendleiter überzeugt werden muss, damit er in der nächsten Vorstandssitzung platzieren kann, dass sie das gerne machen würden. Und da sitzen dann ja fachfremde Vorstände drin, die im Mehrspartenverein dann irgendwie 1000 Interessen unter einen Hut bekommen müssen. Alles ein bisschen schwierig. Deswegen plädieren wir ja auch für mehr Handlungsmacht auf Ebene der Jugendleitung. Die meisten oder in den allermeisten Sportvereinen ist ja die Fußballabteilung einfach die größte, mit den meisten Mitgliedern, und hat dadurch aber auch spezielle Bedürfnisse, wie ich finde. Also Tischtennis, Kinderturnen und diverse andere Sportarten finden zum Beispiel alle in der Halle statt. Und beim Fußball hast du halt immer den Fußballplatz als, okay, ich schweife ab. darum geht es nämlich gar nicht. So, und jetzt, glaube ich, muss man da erstmal auch zeigen, was ist das Problem im Moment? Was ist es, also, was sind die Kosten eines Nichthandelns? Hey Leute, wir haben festgestellt, dass das hier der Zustand ist. Und wenn wir so weitermachen wie bisher und das nicht beheben, dann sind wir in 2 oder 3 Jahren hier. Und also Veränderung sollte ja dann eintreten, wenn wir merken, dass das in 2 oder 3 Jahren schlechter ist als das, wo wir aktuell stehen. Das wäre ein Problem. Und jetzt hast du für diese Entwicklungen eigentlich super viele Argumente auf Nachwuchsabteilungsseite. Nämlich, du bist irgendwie ein kleiner Dorfverein, dann ist dein typisches Problem, dass du einen Spielermangel hast. Jetzt bist du ein Dorfverein oder ein Stadtverein, jetzt ist dein typisches Problem, dass du zu wenig Trainer hast. Und jetzt bist du ein Sportverein, der vielleicht genug Trainer hat, dann hast du ein Qualitätsthema. Also unsere Ligen sind nicht hoch genug, die besten Spieler wechseln halt zum nächstgelegenen Verein, weil die Konkurrenz halt größer ist und muss dieses Thema angehen. Und das ist ja deswegen für dich ein Inhalt, der dich bewegt und der eine Gruppe an Menschen bewegt, weil er wirklich akut ist. Also es ist jetzt so, dass ihr halt darüber sprecht und es angehen wollt und da gibt es ja irgendeinen Trigger dafür. Also jetzt ist schon wieder einer gewechselt oder jetzt ist eine halbe Mannschaft gegangen oder wir finden fürs nächste Jahr in der C-Jugend keinen Trainer oder wir müssen die A-Jugend vom Spielbetrieb abmelden. Irgendwas ist ja ein harter Trigger in der Regel, der dafür sorgt, dass ich sage, ich möchte diese Veränderung anschieben. Und jetzt muss man genau das aufzeigen. Also zu sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann hat das jetzt dafür gesorgt, dass wir A-Jugend abmelden müssen, eine halbe Mannschaft verloren haben, bla. Und in den nächsten 2, 3 Jahren sehen wir das aus folgenden Gründen, dass es genauso weitergeht oder sogar noch schlimmer wird, weil weniger Kinder anfangen zu kicken. Wir haben in der D-Jugend einen schwachen Jahrgang. In 2 Jahren spielt er eben C-Jugend oder in 3, 4 Jahren spielt er B-Jugend. Heißt, da haben wir noch ein größeres Problem. Und wir sind auf dem absteigenden Ast. Wir brauchen in unseren Augen Folgendes. Und dann hast du die Lösung, die ja in irgendeiner Form Geld kostet. Und sagen, wir müssen das hier in den nächsten 3 bis 6 Monaten angehen, um nicht nur das abzuwenden, was da im schlimmsten Fall auf uns zukommt, sondern sogar auch noch eine positive Kehrtwende möglich zu machen und zu sagen, guck mal, dann würde sich nämlich das entwickeln.
Oftmals ist es ja gar nicht eine Frage des, wir brauchen mehr Geld, sondern Sachen müssen umstrukturiert werden. Ich glaube, das ist vor allem, wenn man mit Konservativen, wenn man die mal pauschalisiert spricht, ist es ja ein, wir priorisieren neu. Und dann ist es halt nicht mehr relevant, nochmal, weiß ich nicht, 48 neue Bälle und ein Grillhütchen zu bauen für 80.000 Euro, sondern wir müssen halt in, keine Ahnung, Trainervergütung investieren. So, solche Geschichten.
Ja, das ist aber ganz interessant, weil bei unseren Umfragen auch unter Jugendleitern rauskommt, dass mehr als 90% von denen nicht sagen, dass sie finanzielle Probleme haben. Und dabei kommt diese, also wenn du das Geld hättest, dann wäre ja jede Veränderung, die du anstrebst, eigentlich kein Problem mehr. Weil du eben nicht auf die Freigabe aus einem klammen Haushalt, Vereinshaushalt hoffen musst, sondern einfach sagst, okay, wir haben eh jedes Jahr 20.000 bis 30.000 Euro Überschuss in unserer Nachwuchsabteilung und dieses Geld investieren wir. Das wäre ja ein wirklich gesunder Zustand. Aber Jugendleiter geben das Problem nicht an, weil sie natürlich aktuell schon kaum Kosten haben. Also, wenn ich keinen Trainer bezahle, wenn die ganzen Trikots irgendwie hart umkämpft von den Trainern bei irgendwelchen Sponsoren gewonnen werden, dann komme ich mit meinen paar tausend Euro im Jahr Budget halt aus und deswegen gebe ich auch bei so einer Umfrage nicht an, dass das mein Hauptproblem ist. Wohingegen aber das allergrößte Problem ist Trainergewinnung. Und das finde ich witzig, also weil es ein Stück weit paradox ist. Wir tun uns schwer, Trainer zu gewinnen, aber wir würden uns wahrscheinlich leichter tun, wenn wir denen Geld bezahlen könnten. Also wenn ich mir vorstelle, Minijob, ich habe 560 Euro Budget für jeden Cheftrainer jeder Jugend und ich würde das dem Jugendleiter sagen, hey, wir geben euch hier 5.000 Euro im Monat, Glaubst du, das würde eure Trainergewinnung vereinfachen? Würden viele von denen sagen, ja, wahrscheinlich schon.
Da wichtig einmal, ich glaube, Bezahlung der Trainer ist nicht der einzige finanzielle Hebel, der für mehr Ehrenamtliche sorgt, sondern zu sagen, hey, wir starten jeden neuen Trainer mit einem Starter-Kit aus, das irgendwie aus kompletten Anzug, weiß ich nicht, irgendeiner Standardfortbildung beim Landesverband oder bei uns und eben auch Trainingsmaterialien, sodass ich halt auch Bock habe, damit zu arbeiten. Also das wäre mir noch wichtig zu sagen, es geht nicht nur rein ums Gehalt im Sinne von du kriegst Kohle überwiesen, sondern von mir aus auch am Ende des Jahres Stadionfahrt mit seinen Kindern, das zahlen wir, diese 200 Euro.
Genau, also 100 Pro und ich, also wie gewinnt man neue Trainer? Und da ist ja, da sind ja die Motive entscheidend. Also warum macht ein Trainer den Trainer, also diesen ehrenamtlichen Trainer? Und das ist ja unterschiedlich. Also nicht jeder macht das ja irgendwie nur aus Nächstenliebe, aber manche eben schon. Und also viele sind ja intrinsisch dann eben über ihr Kind motiviert zu sagen, hey, also mein Sohn, meine Tochter ist da halt dabei. Das betrifft ja immer noch so viele. Und ob ich ihm jetzt 300 Euro mehr oder weniger angebe, wird ihn nicht mehr oder weniger dazu bewegen, das zu tun. Ihn aber fair zu kompensieren, zu sagen, ey, ich weiß, du hast Fahrtkosten und deine Frau oder du selber oder irgendjemand aus der Mannschaft wäscht auch noch das Zeug halt, die Trikots. Diese Person bekommt hier halt auch noch das Geld, das sie verdient, als Zeichen der Wertschätzung. Und dann auch zu sagen, ey, du kannst Trainingsmaterial bestellen für deine Mannschaft, was dir noch fehlt oder was dir wichtig ist im Wert von 500 Euro für die Saison. Willst du irgendwelche neuen Leibchen oder spezielle Farben an Hütchen und so, machen wir alles. Und dann aber auch mit dem Geld so eine Art Trainerbegleiter, also jemand, der dich an die Hand nimmt. Und das finde ich bei dir, zwei geile Events im Jahr für die Trainerschaft. Richtig geile Events. 3 Tage in die Berge im Winter, 3 Tage in die Berge im Sommer. Für jeden Coach hast du da deine 700-800 Euro Budget, weil du ihn ja schon nicht bezahlst mit 300-400 Euro im Monat. Also die Kohle müsste da sein dann im gesündesten Fall. Und dann zu sagen, wer bei uns Trainer ist, der hat 2 Mal im Jahr einen Ausflug, leck mich am Arsch. Also da fallen euch die Augen aus dem Kopf.
Ja, oder man nimmt halt die Frauen, Freundinnen und von mir aus, wenn das Budget noch da ist, die Kinder auch mit dazu. Also ja.
Also eigentlich, dass du andere neidisch machst, die nicht ehrenamtlich tätig sind. Also das müsste ja rauskommen, das müsste ja auch begleitet werden über auf Social Media, auf der Website zu sagen, hey, unser Trainerausflug und hier und die Families und ein großes Helferfest am Ende des Jahres für alle Ehrenamtlichen und so weiter. Also Geld würde ja schon dir eine Flexibilität ermöglichen, die viele andere Probleme beheben könnte. Aber wie gesagt, ich finde es nur witzig und teilweise echt wirklich paradox, dass das so nicht gesehen wird. Also, dass die Verbindung ist, sie wollen es nicht mehr machen. Also, ich finde keine Ehrenamtlichen, weil sie halt letztendlich genauso oft wie vor 10 Jahren gesagt haben, ich habe keine Zeit und ich weiß nicht, wie es geht. Also, als 2 Hauptargumente. Und das kann ich abfedern. Und, wir teasern jetzt noch nichts, oder?
Nee.
Machen wir nicht. Okay, wir teasern nichts. Nichts. Obwohl es vielleicht Fußball-Deutschland verändert. Auf jeden Fall für ein paar, also einige Vereine, wir teasern aber nichts. Ja, genau, aber das wäre, was war die Frage nochmal? Achso, überzeugen, wie es vorangeht. Ich glaube, hatten wir angesprochen, also ich muss den einfach darstellen, was sind die Kosten, wenn wir nichts tun? Wo entwickeln wir uns hin? Was sind die Maßnahmen, die wir sehen bei uns im Team, die wir angehen sollten? Dann beschreibe ich da halt für die Maßnahme quasi den Wert dahinter und sage, und das ist die Vision, das ist das Traumergebnis, wo wir hinkommen, wenn wir diese Maßnahmen anfangen, in die Umsetzung zu bringen. Und dafür brauchen wir eben dieses Geld.
Und eine Sache, die man noch klären muss, also bin ich quasi derjenige, der eine Entscheidungsmacht hat? Also arbeite oder spreche ich von Konservativen, die halt nichts umsetzen wollen, was ich ihnen eigentlich sagen sollte oder sagen darf, qua meines Amtes als Jugendleiter? Oder bin ich derjenige, der bei Konservativen anklopft und quasi um Erlaubnis bittet? Das ist ein krasser Unterschied, weil wenn ich derjenige bin, der Entscheidungsbefugnis hat, dann vorhin gerade auf der Autofahrt auch ein Telefonat gehabt mit einem Verein von uns, wo ich jetzt am Wochenende wieder bin. Ich habe ihm auch gesagt, rausschmeißen, abschneiden. Wenn die Leute sich nicht ändern wollen und aber alle eigentlich davon profitieren und alle sich auch einig sind, aber es hängt halt an ein, zwei handelnden Personen, die einfach ihr eigenes Ding machen wollen, dann ist es besser für die Organisation zu sagen, okay, mit euch machen wir leider nichts mehr. Entweder ihr spielt mit bei unseren Spielregeln, bei unseren Ideen, oder ihr sucht euch halt den Nachbarverein. Wenn es andersrum ist, wenn ich sozusagen die Konservativen überzeugen muss, dann greifen die Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast.
Ja, und mir fällt da noch ein, das machen wir auch bei unseren Konzeptprojekten mit Vereinen, dass wir mit Umfragen arbeiten. Also, dass wir versuchen, ein Stimmungsbild abzuholen aus der ganzen Trainerschaft. Weil es, glaube ich, auch für dich als Jugendleiter schwerer ist, dich zu wehren gegen einen Vorschlag von 3 oder 4 Trainern, dem 20 andere auch noch zugestimmt haben, sozusagen. Also, oder auch als Vorstand, der die Trainer im Zweifelsfall gar nicht direkt kennt. Aber du kommst hin und sagst, wir haben hier 25 Ehrenamtliche, die jede Woche 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit hier ableisten. Und die sagen, dass das hier denn ihr größtes Problem ist und der Grund, warum sie vielleicht einfach aufhören wollen oder das ihr Ehrenamt so schwer macht. Und das könnten wir beheben. Dass du also das Interesse abbildest eben auch für das, was der Verein oder der Vorstand potenziell hat. Genauso wie alles, was auf Mitgliederbindung einzahlt. Da muss als Vorstand schon ein großer Hampelmann sein, zu sagen, nee, das ist keine sinnvolle Maßnahme, wenn wir es schaffen, hier Mitglieder an den Verein zu binden über einen längeren Zeitraum. Und das sind halt die Argumente, die du liefern musst. Und ich glaube, das fehlt vielen in der internen Vorstellung, weil du dann halt über Konzepte sprichst. Ist auch eine Frage, die ich gern stelle in unseren Erstterminen, die wir mit Vereinen haben, die sagen, hey, wir wollen Jugendkonzepte aufstellen. Sag ich, warum überhaupt? Also wozu? Ja, damit einheitlich dann halt trainiert wird. Und warum? Also was soll denn daraus der Mehrwert sein? Provoziere sie natürlich dadurch ein bisschen, weil oft einfach, also weil der Kern fehlt. Also warum ist das überhaupt sinnvoll? Und dann kommst du zu den echten Problemen. Genau das, also es gibt zu viel Diskussionen untereinander, die Trainer stimmen sich halt nicht ab und dadurch gibt es einen Wildwuchs, den kann man nicht mehr steuern und wir haben welche, die beschweren sich über die anderen und okay, verstehe, also das Konzept soll halt auch den Zweck erfüllen, diese Diskussion zu minimieren und ein bisschen mehr Harmonie herzustellen, weil das verstehe ich total, weil das macht den Job für jeden ja einfacher. Und Klarheit und Transparenz für diese Vorgaben von Vereinsseite würde jedem helfen. Und ja, deswegen muss man das, glaube ich, auch einfach nochmal gut darstellen und für jeden anders. Der Jugendleiter hat andere Motive im Zweifelsfall, mit denen ich ihn überzeugen muss, als der Jugendleiter dann den Vorstand überzeugen muss. Ist ja auch so ein Punkt. Also eigentlich müsste man sich, wenn man jetzt selber nicht die Jugendleitung ist, sagen, okay, Jugendleiter, wie präsentieren wir das am besten im Vorstand, dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ja, machen wir. Und dafür müsste ich halt kennen, was in der Vergangenheit vielleicht auch Sachen waren, die abgewunken, also durchgewunken haben. Und welche Sachen sie da eher verschlossen gegenüberstehen.
Sako, lass uns einen Deckel drauf machen, dass wir unter die 40 Minuten kommen. Mir ist noch eine Sache wichtig zu sagen, beziehungsweise anzumerken, beziehungsweise euch einen Tipp mitzugeben. Und zwar gibt es ja momentan bei uns die Fortbildungsreihe Fit fürs Großfeld. Die ist daraus entstanden, dass wir Großfeldinhalte mittlerweile bei uns auf der Videoplattform haben, also ganze Trainingseinheiten, wo wir mit einem Großfeldtrainer abgefilmt haben, wo es um die Thema Pressing, Spielaufbau, Einführung der Viererkette und solche Sachen geht, die eine hohe Relevanz für das Großfeld haben. Und im Rahmen dessen gibt es eine Webinarreihe. Die ersten beiden Webinare waren schon, da ging es ums Thema Spielaufbau und um das Thema, Einführung Viererkette und um das Thema Freilaufverhalten. Und wir gehen jetzt in die zweite Runde mit dem dritten und vierten Webinar. Und zwar ist es wieder eine Kombination, also ihr zahlt einmal und bekommt zwei Webinare. Das erste Webinar ist mit David Schneider. Der war unter anderem bei Nürnberg und Unterhaching als Trainer unterwegs. Sein Thema ist mit Zug zum Tor, Spiel im letzten Drittel, also wie er mehr Tore schießt bzw. mehr Torchancen kreiert. Und das zweite Webinar ist dann mit Daniel Zirpes, der ist U16-Nationaltrainer in Luxemburg. Mit dem hatte ich auch einen Podcast vor einigen Wochen. Und sein Thema ist sicher von hinten heraus kombinieren, flexibel im Spielaufbau. Und wenn ihr da Lust drauf habt auf diese Webinarreihe, die ist euch dann lebenslang im Nachgang auch zur Verfügung. Also ihr könnt entweder live teilnehmen oder wir stellen sie euch auf der Videoplattform am Tag danach direkt rein. könnt ihr euch da sehr, sehr gerne anmelden. Ich moderiere das Ganze, ich gehe da in den Austausch live und ich packe euch den Link in die Shownotes. Dafür, Sakko, hast du noch was, das du loswerden möchtest zum Abschluss?
Auf gar keinen Fall.
Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche und bis dahin.